Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Dienstag mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Živje Belarus, lang lebe Belarus. Mit dieser Losung protestieren 2020 Hunderttausende gegen Machthaber Lukaschenko und die offenbar gefälschten Wahlen. Seitdem ist es ruhiger geworden, aber Repressionen im Land gegen die Opposition, die laufen unvermindert weiter und die Sorge wächst auch, dass Belarus noch mehr am Krieg in der Ukraine teilnimmt. Auf diese Punkte blicken wir gleich genauer im Interview mit der Belarus-Expertin Olga Dründowa. Wir gehen auch der Frage nach, ob das Experiment Louvre-Lens gelungen ist, also Frankreichs Versuch mit Hochkultur den Niedergang einer ehemaligen Industrieregion zu stoppen. Anfang Januar, Eröffnung eines Verfahrens gegen Ales Bilatski, den inhaftierten Friedensnobelpreisträger. Mitte Januar, Prozesseröffnung gegen inhaftierte prominente Journalisten und gegen die im Exil lebende Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja. Allen genannten drohen langjährige Haftstrafen. Das sind Meldungen, die uns aktuell aus Belarus erreichen und die zeigen, die Repressionen gehen weiter gegen die Demokratie- und Menschenrechtsbewegung, gut 2 Jahre nachdem Machthaber Lukaschenko die regierungskritischen Massenproteste gewaltsam niederschlagen ließ. Gleichzeitig steht die belarussische Führung eng an der Seite des Kremls und unterstützt, bisher zumindest indirekt, den Angriff auf die Ukraine. Aber die Sorge, dass Lukaschenko bald noch aktiver in den Krieg eingreift, an Russlands Seite, die wächst. Christina Nagel über die politische Gemengelage in Belarus.
Es mag merkwürdig klingen, aber der Krieg in der Ukraine spielt dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in die Karten. Er kann dem Kreml, auf dessen Kredite und Vergünstigungen er angewiesen ist, wieder etwas bieten, indem er Belarus als Aufmarschgebiet und logistisches Drehkreuz zur Verfügung stellt. Gleichzeitig profitiert Lukaschenko innenpolitisch davon, dass sich das Land bislang aus aktiven Kampfhandlungen herausgehalten hat. Dass der Krieg in der Ukraine die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht, auch das kommt ihm zugute. Belarus, bedauert Tatjana Chomitsch, sei von der politischen Tagesordnung und aus den Schlagzeilen verschwunden. Dabei habe sich im Land nichts verändert. Die Repressionen gehen weiter. Es gibt jeden Tag Festnahmen, auch wegen der Teilnahme an den Protesten vor 2 Jahren. Man wird aber auch festgenommen für Veröffentlichungen und Kommentare in den sozialen Netzwerken. Die Zahl der politischen Gefangenen steige immer weiter. Knapp 1500 Fälle haben Menschenrechtsorganisationen aktuell dokumentiert. Einige führende Köpfe der Demokratiebewegung, unter anderem auch Chomitschs Schwester Maria Kolesnikova, sind inzwischen zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Anderen wird zurzeit der Prozess gemacht. Wie dem Friedensnobelpreisträger und Gründer der Menschenrechtsorganisation Wjesna, Ales Bilatski, oder der Chefredakteurin des inzwischen aufgelösten unabhängigen Nachrichtenportals Tutbai, Marina Soletova. Dazu gehört, dass nun auch jenen Oppositionellen der Prozess in Abwesenheit gemacht wird, die sich im Exil aufhalten, so wie Lukaschenkos Herausforderin Svetlana Tichanowskaja, der Hochverrat und Verschwörung mit dem Ziel einer verfassungswidrigen Machtübernahme vorgeworfen wird. Eine Farce aus Sicht Tichanowskajas, die weiter versucht, aus dem Exil heraus Lukaschenko politisch Paroli zu bieten, zuletzt auch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. In den vergangenen 30 Jahren hat das Regime unser Land in die Isolation getrieben. Die Teilnahme an diesem Forum ist eine Möglichkeit, Belarus auf die europäische Landkarte zurückzubringen. Wir bauen Kontakte und Beziehungen auf, die helfen werden, Belarus zu einem reichen und freien Staat zu machen, der weltweit respektiert wird. Es klingt realitätsfern, denn Lukaschenko sitzt wieder fest im Sattel. Jede noch so kleine regimekritische Geste im Land wird mit aller Härte bestraft. Und auch die von Tichanowskaja gegründete Exilregierung wird nicht einmal auf der europäischen Bühne wirklich wahrgenommen.
Christina Nagel berichtete über die Repressionen in Belarus gegen Demokratieaktivisten und Oppositionspolitikerinnen. Genauer hinschauen können wir jetzt mit Olga Dründowa. Sie arbeitet unter anderem als Redakteurin für die Fachzeitschrift Belarus-Analysen und sie verfolgt die Entwicklungen im Land seit Jahren. Guten Morgen, Frau Dründowa.
Guten Morgen.
Frau Drundowa, wir haben es ja eben gehört im Beitrag, es gibt viele Verfahren gegen Aktivisten, gegen Menschen, die sich gegen Lukaschenko auflehnen. Das ist quasi an der Tagesordnung. Wie gehen diese Verfahren in der Regel aus? Was passiert mit den Menschen?
Ich gehe davon aus, dass wir nicht alles wissen, was mit den Menschen passiert, aber dass es so ist, die Natur der Autokratie in Belarus, die hat sich auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr verändert, leider. Die Maßstäbe früher, also vor dem Jahr 2020, die waren natürlich andere, da wurden nur kleinere Gruppen getroffen, Oppositionsgruppen, Menschenrechtsgruppen. Was heute unterschiedlich ist, ist es tatsächlich, die ganze Bevölkerung betroffen werden kann, dass Menschen einfach wirklich aus kuriosen, absurden Gründen verhaftet werden, weil sie eine bestimmte rot-weiße Farbe getragen haben, eine Kleidung hatten oder auch wegen Kommentare oder sogar Likes in den sozialen Medien. Also sowas haben wir früher nicht beobachtet. Mhm. Die Menschen werden zu langjährigen Strafen, Haft verurteilt und die werden unter anderem, das ist sehr wichtig zu sagen, wirklich unter unmenschlichen Bedingungen gehalten. Sie sind Mobbing, Erniedrigung, unterschiedlichen Arten von Erpressung und natürlich auch leider Folter ausgesetzt. Das betrifft vor allem diejenigen, die wir politische Gefangene nennen, also nicht alle Inhaftierten.
Ja, die rot-weiße Farbe, die Sie eben ansprachen, das ist ja das Symbol quasi der Unabhängigkeits- oder Demokratiebewegung. Sie haben ja Kontakte nach wie vor ins Land. Was hören Sie? Wie müssen wir uns den Alltag vorstellen oder auch die Stimmung in der Gesellschaft?
Die Stimmung in der Gesellschaft, es ist wirklich schwierig, jetzt auch soziologischen Daten zu bekommen. Es werden ab und zu so Umfragen durchgeführt, aber wir müssen davon ausgehen, dass die Menschen jetzt einfach Angst haben, egal ob sie jetzt telefonisch oder online befragt werden. Deswegen sollen wir mit diesen Umfragen auch vorsichtig umgehen. Insgesamt würde ich sagen, dass die Bevölkerung natürlich eher politisch passiv geworden ist, also mindestens im Vergleich zum Jahr 2020, vor allem, weil die Menschen demotiviert wurden, weil es nicht zum Regime-Change kam nach den Protesten, aber auch weil der Preis eines Protestes in Belarus für normale Bürgerinnen und Bürger einfach zu hoch ist. Also das heißt nicht, dass Belarussen überhaupt keinen Widerstand leisten. Wir hören immer wieder von den sogenannten Kiba-Partisanen oder Eisenbahn-Partisanen nennt man die. Das sind die Menschen, die Bahnanlage beschädigt haben, damit den Transport russischer Militärtechnik in der Ukraine gestoppt wurde. Dann gab es Online-Initiativen, gibt es immer noch die Posten, wo russische Militärobjekte in Belarus gesehen werden, was da passiert. Es gab auch Proteste nach dem Kriegsbeginn, im Februar 2022. Also das gibt es alles immer noch zu sehen, aber nicht in den Maßstäben, die wir im 2020 beobachtet haben.
Lukaschenko, der Machthaber, er sitzt fest im Sattel. Das ist jetzt immer wieder zu hören. Wie fest, Ihrer Meinung nach?
Hier würde ich tatsächlich etwas widersprechen, weil so fest ist es für mich nicht wirklich. Also die Situation, was die Situation dramatisch macht, ist, dass durch die Abschaffung der normalen Beziehungen sozusagen mit dem Westen nach den Protesten, also nach den Sanktionen, nachdem die Sanktionen angeführt wurden, wurde seine Position eigentlich geschwächt im Land. Sowohl dadurch, dass er seine Legitimität in der eigenen Bevölkerung verloren hat. Das heißt, er hat jetzt nach unterschiedlichen Einschätzung nur zwischen 20 bis maximal 30% Unterstützung der Bevölkerung. Also das ist keine Autokratie der Mehrheit mehr, wie es früher der Fall war. Aber auch dadurch, dass er durch die Abschaffung der Beziehungen mit dem Westen einfach total vom Regime von Putin abhängig geworden ist. Also sowohl wirtschaftlich als auch politisch, militärisch und sogar informationsmedial in dem Sinne, dass belarussischen unabhängigen Medien einfach blockiert wurden und die Menschen in Belarus jetzt relativ leicht Zugang zu den russischsprachigen Medien, staatlichen Medien aus Russland haben, was natürlich auch das beeinflusst, was sie über den Krieg denken und über die Rolle von Belarus in diesem Krieg.
Jetzt sind wir quasi schon im Bereich der Außenpolitik. Der Krieg in der Ukraine ist ja auch für Belarus ein wichtiges Thema. Zum einen ist es ein Nachbarland und Belarus hat eben Russland oder den russischen Truppen das eigene Territorium zur Verfügung gestellt als Aufmarschgebiet. Wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist diese Abhängigkeit von Russland oder der Hebel eben in Moskau, Belarus für eigene Zwecke zu nutzen?
Also das, wie Sie ja gerade schon selbst gesagt haben, das wird ja schon auch gemacht, spätestens seit Februar 2022. Das Gebiet wird dafür verwendet, auch die ganze belarussische Infrastruktur leiden, also Raketen werden geschossen Richtung Ukraine, aber auch es gibt regelmäßig gemeinsame Militärübungen. Allerdings, was die Beteiligung der belarussischen Truppen angeht, darüber wird immer wieder spekuliert in den letzten Monaten. Ich gehe immer davon aus, das ist das Letzte, was das Regime von Lukaschenka machen würde. Aus mehreren Gründen. Also erstmal ist der Krieg in Belarus nicht so wirklich populär, wie, sage ich mal, es in Russland ist, aus geschichtlichen Gründen. Das Land hat einfach eine andere Geschichte und musste immer von der Kriegen andere Großmächten leiden, ja, und die ganzen imperialistischen Narrativen sind nicht so beliebt in Belarus. Und laut soziologischen Umfragen gibt es nur ca. 5% der Bevölkerung, die so eine Teilnahme der belarussischen Armee unterstützen würden. Das ist extrem wenig, das ist viel weniger als sogar sozusagen das angebliche Elektorat von Lukaschenka. Auch die Anzahl und Qualifikationen von den Truppen in Belarus würde zu keinem Durchbruch in dem Krieg führen. Das sollte Putin auch verstehen. Und ich glaube, das Wichtigste hier ist, dass es wirklich, das kann zu einer sehr starke Destabilisierung der politischen Lage in Belarus führen, wenn das passiert ist. Und das ist dann für die beiden Autokraten sozusagen, sowohl für Lukaschenka als für Putin, eigentlich nicht gewünscht im Laufe des Krieges. Das waren jetzt sozusagen die logischen Gedanken, aber wir wissen, dass Autokraten nicht immer der Logik nach agieren oder mindestens nicht in dem Sinne, wie wir das verstehen.
Sie sagten gerade Destabilisierung, zu der es eventuell kommen könnte. Das ist ja in gewisser Weise auch im Sinne von der Opposition oder auch der Oppositionsführerin Tichanowskaja übt. Die dann mit ihrer Exilregierung Einfluss aus? Kann rund um Tichanowskaja oder von dem Team rund um Tichanowskaja mittelfristig die Situation sich verändern?
Ich würde sagen, dass tatsächlich das Büro von Tichanowskaja und ihre Kollegen auch im Exil, dass ihre Hauptaktivitäten tatsächlich auf internationaler Ebene konzentriert sind. Also sie haben ja nur begrenzt Einfluss darauf, was innerhalb des Landes passiert. Mit einer Destabilisierung habe ich tatsächlich auch eine Destabilisierung innerhalb des Staatsapparats auch, das habe ich auch gemeint. Aber was Tichanowskaja angeht, ich würde sagen, dass sie schon beispiellos, was sie da international erreicht hat. Also die ganzen Sanktionen, die gegen das Regime von Lukaschenka eingeführt wurden, werden sie, glaube ich, in dem Maße nicht möglich. Und sie stellt einfach, glaube ich, zum ersten Mal auch in der belarussischen Geschichte eine ernsthafte politische und international anerkannte, im Sinne von Legitimität, Alternative als Vertretung des belarussischen Volkes. Also sie wird jetzt nicht offiziell als Präsidentin anerkannt, aber sie stellt eine Alternative dar. Sie trifft sich auf nationalen Ebenen, auf Ebene EU mit den staatsführenden Staaten, auch im Europarat. Also diese Legitimität ist schon da und die ist auch viel, viel höher und breiter, als das jeweils Lukaschenka selbst geleistet hat. Und das macht natürlich schon einen Unterschied. Und deswegen ja, sehen wir auch den Prozess gegen sie.
Repressionen in Belarus und der Krieg in der Ukraine. Wir haben die Situation rund um Belarus näher beleuchtet mit der Expertin Olga Drundowa. Frau Drundowa, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen, Ihre Einschätzungen und Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Es war lange Zeit die Kohle, die für Wohlstand und Arbeitsplätze sorgte. Aber wie in vielen Bergbaustädten wurden auch im nordfranzösischen Lens irgendwann die Gruben dicht gemacht. Die Folge? Die Arbeitslosigkeit stieg und der Strukturwandel traf die 30.000 Einwohnerstadt hart. Um der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen und auch um den Menschen vor Ort mehr Kunst und Kultur zu ermöglichen, wurde in Lens eine Außenstelle des weltbekannten Louvre-Museums eröffnet, der Louvre Lens. Mehr als 100 Millionen Euro wurden damals vor rund 10 Jahren investiert in einen modernen Glas- und Stahlbau, der eben jetzt das Museum beinhaltet. Aber wie sehr profitieren Lens und die Bewohner vor Ort von dem Museum? Unser Reporter Niklas Mönch ist diesen Fragen nachgegangen.
Ob aus den Niederlanden oder dem benachbarten Lille, die Besucher sind sich einig. Das Louvre Lens ist eine Bereicherung.
The special thing of this is that it makes it possible in a very short time. If you go to the real Louvre, you need 2 weeks.
Moi, je travaille sur Paris, par exemple. Tout le monde m'en parle, et les gens viennent à Lens pour visiter ce musée.
La fierté, bien sûr.
La fierté par rapport à Paris, on est super content d'avoir ce genre de musée.
In kurzer Zeit könne man in dem Museum viel sehen. Es genieße Ansehen in Paris und es mache die Region stolz. Das Louvre Lens, ein länglicher Glasbau, befindet sich auf einem ehemaligen Bergbaugelände, der Zeche Nummer 9. Vor dem Museum gab es in der Region wenig, was Touristen angezogen hätte. Doch das Louvre Lens hat die Region attraktiver gemacht, auch für Ausländer. Seit 2012 ist die Zahl der Übernachtungen um 20% gestiegen. Marlène Viret vom Fremdenverkehrsamt in Lens. Durch die Eröffnung des Louvre Lens haben wir heute Wochenendtouristen. Die Zahl der Unterkünfte ist gestiegen. Es gibt heute etwa 1270 mehr Betten als vor 10 Jahren. Das Museum ist der Hauptgrund, warum Leute in diese Region kommen. Außerdem sei dadurch die Arbeitslosenquote um 6% gesunken, behauptet das lokale Entwicklungszentrum. Lens wartet auf den Bilbao-Effekt. So titelte es vor 10 Jahren die Tageszeitung Le Figaro. Durch das Guggenheim-Museum erlebte die ehemalige Industriestadt in Nordspanien einen Strukturwandel. Aber Marie Lavandier, die Direktorin des Museums, möchte Lens nicht mit Bilbao vergleichen.
C'est fondamentalement effectivement, je suis d'accord avec vous, un projet à la française qui peut-être se distingue du projet Bilbao, rappelons-le.
Bilbao verdankt seinen Aufschwung einer amerikanischen Marke. Wir setzen auf die lokale Verwurzelung. Wir holen die schönsten Kollektionen der Welt hierher, um der Region wieder ihren Stolz zurückzugeben.
Renommer de la fierté à ce territoire.
Doch bei einem genaueren Blick auf die Zahlen wird deutlich, dass ein Großteil der Stadtbewohner das Angebot nicht annimmt. Direkt gegenüber vom Museum serviert Marie Dubois in ihrem Restaurant Hausmannskost und Fritten.
Des Lensois qui vont au musée? On va dire 10-15%, peut-être 10% de mon entourage à moi. Si je vais au-delà, ça serait mentir.
Auch sie profitiert natürlich vom Museum. Doch nur 10% ihrer Bekannten und Stammgäste würden da auch hingehen, schätzt sie. Mehr wäre gelogen. Viele trauten sich das nicht zu, meint Laurence Sederatzky. Sie leitet einen Sozialtreffpunkt in einem der prekären Viertel im Norden der Stadt. Viele bremsen sich selbst aus. Sie sagen, das Louvre Lens, das ist nichts für mich. Ich denke, dass die Besucher an die Hand genommen werden sollten, auch in der Vermittlung von Inhalten, damit dieses Museum wirklich ein Ort für alle ist. Das ist heute noch nicht der Fall. In der Vergangenheit gab es Ausstellungen über den lokalen Fußballverein oder die polnischen Gastarbeiter. Doch hauptsächlich würden die Kollektionen des Pariser Louvres gezeigt. So sieht es einer der schärfsten Kritiker des Museums, Jean-Michel Tobelem. Er ist Professor für Museologie an der Sorbonne-Universität in Paris.
Force est de constater que les moyens de médiation qui sont déployés restent relativement classiques.
Die eingesetzten Instrumente der Vermittlung bleiben relativ klassisch und wenig innovativ. Das bräuchte es aber, um ein Museum zu gestalten, das ein möglichst breites Publikum ansprechen kann. Insbesondere ein Publikum, das keine größeren Kenntnisse der Kunstgeschichte hat.
Bénéficier particulièrement de connaissances, en l'occurrence d'histoire de l'art.
Sein Fazit: Man habe ein Museum für ein Pariser Publikum ins ehemalige nordfranzösische Kohlerevier importiert.
Der Louvre in Lens, wie erfolgreich die Museumsansiedlung im Norden Frankreichs war und ist, berichtete Niklas Mönch. Das war es mit Europa heute an diesem Dienstag. Besten Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.